muss gestehen, ich kann nicht gut mit Buffets umgehen. Ich meine so die Essensbuffets, zum Beispiel in den Hotels. Vielleicht sind ihr auch schon irgendwo an einer Feriendestination gewesen, am Meer oder so, grosses Hotel, und da gibt es immer die gigantischen Buffets, zum Morgen, zum Nacht. Und ich erinnere mich noch, wir sind in der Flitterwoche in Zypern gewesen, unter anderem, und dort hat es auch zum Nacht so ein gigantisches Buffet gehabt. Und ich habe dann gedacht, ich muss mich durch alles durchessen. Und habe sozusagen links angefangen, bis ich rechts angekommen bin. Und ich habe wirklich alles ein bisschen probiert. Und am Schluss vom Abend habe ich mich erstens mal so überessen gefühlt und zweitens habe ich nicht mehr gewusst, was ich gegessen kann. Und mir geht das jedes Mal so. Also es ist nicht so, dass man häufig so Ferien machen in so Hotel, aber ab und zu hat es das schon gegeben. Und jedes Mal am Anfang der Woche denke ich, oh, so cool, ich freue mich so. Buffet, zum Morgen, zum Nacht, ich darf so viel essen, wie ich will, so viel Verschiedenes, immer noch mehr holen. Am Schluss der Woche ist mir jedes Mal verleidet. Es ist das komische Gefühl, dass man am Anfang das Gefühl, ich habe dann zuerst das Gefühl, da freue ich mich auf etwas. Und eigentlich lässt es mich am Schluss ein bisschen unzufrieden zurück, wenn ich so viel zur Auswahl habe und wenn ich so viel ausprobieren kann. Also, ich kann nicht gut mit dem umgehen. Und ich meinte, uns geht es im Leben manchmal ein bisschen ähnlich. Das Leben ist doch wie ein riesiges Buffet an Möglichkeiten. Jedenfalls für uns luxuriösen Westler hier. Aber für uns ist doch das Leben, da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, die man kann ausprobieren und kaufen und erleben. Und trotzdem, naja, ist es ja mit unserer Zufriedenheit nicht immer ganz so weit hergeholt. Und es ist nicht immer das grosse Thema, dass wir sagen, ja, wir fühlen uns total zufrieden. Und darum wollen wir heute ein bisschen über das Thema reden, von der Zufriedenheit. Und wie, dass wir die Zufriedenheit vielleicht neu entdecken oder auch, wie wir sie fördern in unserem Leben. Wir sind ja in dieser kurzen, dreiteiligen Predigtreihe mit dem Titel «Einfachheit». Und wir machen uns in diesen Wochen Gedanken über Geld und Besitz und wie das Menschen, die Jesus nachfolgen, die den Lebensstil von Jesus wollen, ihr Leben übernehmen, immer mehr, wie wir können über diese Themen denken und wie wir die können in unserem Leben auch gut umsetzen. Ich sage immer wieder, an Jesus zu glauben bedeutet nicht nur, im Kopf das intellektuell zuzustimmen, sondern es bedeutet auch, dass wir uns Schritt für Schritt auch unser Leben dem, was Jesus da und gesagt hat, anpassen. Dass wir Schritt für Schritt auch unser Leben verändern. Und ein Teil ist eben auch unser Umgang mit Geld und Besitz. Und letzte Woche habe ich euch eine Definition mitgebracht von Einfachheit von John Mark Comer. Die bringe ich euch wieder, damit wir wieder so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind, wenn ihr nicht mehr so viel wissen von letzter Woche. Ich habe gesagt, das ist die Definition, wir limitieren die Anzahl unserer Besitztümer, Ausgaben, Beschäftigungen und sozialen Verpflichtungen so weit, dass wir frei sind, mit Freude im Königreich von Jesus zu leben. Also ganz wichtig, bei Einfachheit geht es nicht darum, dass wir nichts mehr besitzen dürfen. Es geht auch nicht darum, dass wir uns nicht freuen dürfen an unseren tollen Sneakers, die wir haben, oder an unserem Bike, den wir haben, oder unseren Hobbys, die wir haben. Das geht überhaupt nicht um das. Wir dürfen uns freuen über schöne Sachen, die wir besitzen. Es geht nur darum, dass wir ein bisschen weniger haben. Ein bisschen weniger Grümpel in unserem Leben, damit es wirklich mehr Raum gibt, in unserem Leben, in unserem Zuhause, dass es mehr Raum gibt für Freude und Frieden und Freiheit, wo das Reich Gottes verspricht. Um das geht es. Es war spannend, nach der letzten Predigt habe ich mit ein paar von euch darüber geredet, was ihr schon für Experimente gemacht habt zum Thema Einfachheit und Minimalismus. Das war sehr interessant. Auch unter der Woche hat mir der eine oder andere erzählt, dass er etwas ausprobiert hat oder mal angefangen hat, ein bisschen experimentieren mit dem Ausmisten und Loslassen von Sachen. Und ich möchte euch da ermutigen, weiterzumachen mit diesen Experimenten. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Ihr könnt auch mal googlen, so Minimalismus-Experiment. Da gibt es auch so verschiedene Zahlen, wo man dann zum Beispiel 29 Tage auf etwas verzichten oder 3 Monate nur mit 33 Gegenständen leben und so weiter. Da gibt es ganz viele spannende Sachen. Da könnt ihr mal ein bisschen damit experimentieren. Aber ich meinte, wir müssten heute noch einen Schritt weitergehen, weil es geht nicht nur darum, etwas Äußerliches einzuüben, sondern wir müssen einen Schritt weitergehen in der Tiefe. und uns überlegen, was braucht es denn für äußerliche Einfachheit. Und ich glaube, wenn wir einen äußerlich einfachen Lebensstil einüben wollen, braucht es zuerst einmal eben eine innere Zufriedenheit. Das hat ganz viel miteinander zu tun. Der Richard Foster, der hat das Buch geschrieben, «Das Geschenk der Einfachheit», das ist wahrscheinlich das beste Buch, was es zu dem Thema gibt, hat gesagt, Einfachheit ist eine innere Wirklichkeit der vorbehaltlosen Ausrichtung auf Gott und sein Reich, die in einem äußeren Lebensstil der Bescheidenheit, Offenheit und Anspruchslosigkeit sichtbar wird. Also es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen dem, was innerlich passiert und sich äußerlich zeigt. Und darum reden wir heute Morgen zuerst ein bisschen über innere Zufriedenheit und dann auch noch über äußere Zufriedenheit. Und für die innere Zufriedenheit fangen wir wieder bei Jesus an. Ich habe letztes Mal gesagt, Jesus hat eine lange Predigt mal gehalten über das Thema Besitz und Geld. Die finden wir im Lukas 12. Wenn du die Predigt von letzter Woche nicht gehört hast, dann geh doch zurück. Die gibt es auf unserem YouTube-Kanal als Video. Dort sage ich einiges zu diesen Grundlagen von Einfachheit und weniger ist mehr und so weiter. Und dort haben wir die Geschichte gehabt, wo Jesus erzählt hat, das Gleichnis von einem reichen Grundbesitzer, der ganz viel besitzt hat und am Schluss eigentlich gestorben ist. Also dramatisches Geschichtli. Und nachher, bei uns in der deutschen Bibel kommt meistens ein neuer Absatz mit einer neuen Überschrift, aber im Ursprung ist dort einfach weitergegangen. Also die Predigt von Jesus ist weitergegangen und dort setzen wir ein. Das ist schon in der Lesung vorgekommen. Dort heisst es dann, dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger und fuhr fort. Nächster Punkt. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben und um die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Und dann redet Jesus weiter und in diesen wenigen Vers dort braucht Jesus viermal den Begriff von der Sorge. Und der Begriff von der Sorge ist nicht in dem Sinn gemeint, wie wir es manchmal meinen, nämlich wenn man um etwas Sorge trägt. Also das sagen wir ja manchmal auch, ich tue etwas um Sorge tragen. Sondern es geht wirklich um den Begriff von der Sorge, wo man auch übersetzen kann, den Begriff mit einer inneren Aufruhr oder mit einer grossen Unruhe. Also eine innerliche Aufruhr, die dann auch zu Angst führt. Über das redet Jesus da. Und Jesus, das ist jetzt interessant in diesem Abschnitt, verknüpft eben die innere Unruhe, die innere Aufruhr, verknüpft er mit Besitz und Geld und sagt, Sorgen, die wir haben, sind ganz oft verknüpft mit Geld und Besitz und Material. Also das, was in unserem Herz innen, wo wir uns darum drehen, wo wir unsere Gedanken darüber machen, das, was wir konsumieren an Werbung, das, was wir uns anschauen an neuen Besitztümer, die wir vielleicht gerne hätten, oder über das Geld, das wir nachdenken, das prägt unser Leben. Das prägt, wie sich das äußert sich in unserem Leben. Oder anders gesagt, ich habe es mal so formuliert, wenn sich unsere Gedanken nur um Geld und Besitz drehen, werden wir Sorgen und Ängste ernten in unserem Leben. Das ist der Zusammenhang, den Jesus macht. Wenn wir uns um Geld und Besitz drehen, gedanklich, werden wir Sorgen und Ängste ernten. Die Frage ist jetzt, was ist die Strategie, die Jesus vorschlägt? Wie gehen wir vor, dass wir es eben nicht um da drehen? Und er macht einen Vergleich und redet über Vögel. Und sagt, schaut euch die Vögel an, die haben weder etwas an Vorrat sammeln, noch machen sie sich Sorgen und trotzdem geht es ihnen gut. Und er braucht dort den Begriff Vorratskammer und den Begriff kennen wir vielleicht von dieser Geschichte, die wir letztes Mal darüber geredet haben. Dort hat der reiche Grundbesitzer seine Vorratskammer abgerissen und neue und grössere gebaut und Jesus sagt jetzt, und Vögel haben nichts von dem und trotzdem geht es ihnen gut, weil, das ist der Punkt, Gott, der Vater im Himmel, sorgt für die Vögel, dass sie immer genug haben. Und nachher redet er noch über Blumen und sagt, die sind so schön, dass nicht einmal der legendäre König Salomo mit seinem ganzen Besitz so schön war wie die Blumen. Aber die Blumen, die machen weder ihre Kleider selber machen, noch sorgen sie sich darum, weil Gott, der Vater im Himmel, kümmert sich um sie. Und Jesus fasst dann das zusammen im Vers 28 und 29 und sagt, Das ist seine Pointe. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Das ist Jesus, wenn er lieb mit seinen Jüngern redet und ihnen etwas näher bringen will. So. Ihr Kleingläubigen, das ist lieb gemeint. So. Habt noch ein Fortschritt zu machen. Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Also Jesus fordert seine Zuhörer auf und sagt, lasst die Sorgen los und vertraut darauf, dass Gott für euch wird sorgen. Dass er weiß, was ihr braucht. Und jetzt müssen wir schnell noch schauen, an wer wendet sich Jesus da? Jesus redet da nicht zu Leuten, die dann morgen am Montag wieder in den Migros oder sonst einen Laden gehen und einfach alles kaufen, was wir gerade gerne hätten. Sondern er redet da zu armen Bauern, die wahrscheinlich immer wieder mit Ernteausfällen zu kämpfen hatten und immer wieder auch massiv unter den Steuern von der römischen Besatzungsmacht gelitten haben. So sehr, dass die wirklich, sprichwörtlich, manchmal nicht gewusst haben, was sie am nächsten Tag ihrer Familie sollen auf den Tisch stellen. Und solchen Leuten sagt Jesus, sorgt euch nicht, weil es gibt Wichtigeres im Leben. Sorgt euch nicht, weil Gott wird für euch sorgen. Wie viel mehr sagt er, dass uns, reichen Westler mit dem Migros, sorgt euch nicht, was ihr morgen einkaufen könnt oder was ihr morgen vielleicht anlegt. Weil Gott weiss, was ihr braucht. Macht euch keine Sorgen. Aber Jesus ist genial. Weil Jesus kennt Menschen sehr gut und er weiss, dass es nicht reicht, einfach den Leuten zu sagen, sorgt euch nicht, kommt schon gut. Das ist so ein bisschen positives Denken, positive Psychologie. Was Jesus versteht ist, wenn wir unsere Gedanken auf irgendetwas fokussieren, dann reicht es nicht einfach zu sagen, fokussiere dich nicht mehr auf das. Das ist wie wenn ich jetzt euch würde sagen, denkt an einen blauen Elefant. Nein, denkt nicht an einen blauen Elefant. Natürlich denkt ihr an was? An einen blauen Elefant. Also der Punkt ist, wenn wir dauernd an Geld und Besitz denken, dann reicht es nicht, wenn ich dir sage, denk nicht mehr so viel an Geld und Besitz. Weil was machst du denn? Du denkst an Geld und Besitz. Darum sagt Jesus da noch, und mit dem kommt er zum Kern von der Zufriedenheit und sagt, wir müssen unsere Gedanken auf etwas anderes ausrichten, wenn wir wollen, dass sich unser Leben nicht dauernd um die Themen von Material und Besitz und Geld dreht. Er sagt nämlich, denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch viel mehr um sein Reich gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Jesus verwendet da zweimal das gleiche Verb. Er sagt, die Heiden, das war übrigens kein negatives Wort in der Zeit von Jesus, er sagt, die kümmern sich, die streben nach Geld und Besitz mit vollem Einsatz und sagt, so wie die nach Geld und Besitz streben, sollt ihr, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr im Reich von Gott lebt, sollt ihr mit vollem Einsatz nach dem Reich Gottes streben. Mit dem gleichen Einsatz, mit der gleichen Energie. Nicht nach Geld und Besitz, sondern nach dem Reich Gottes. Also die einen Gedanken, das eine Ziel auswechseln durch andere Gedanken, durch andere Ziele. Und die Frage ist, die sich uns stellt aus dem heraus, was ist denn dein grosses Ja, dein grosses Ziel im Leben, wo du dann auch kannst zu anderem Nein sagen, wenn du weißt, was dein grosses Ja ist. Ich weiss nicht, ob du das für dich könntest sagen. Was ist deine Vision in deinem Leben? Was ist das Ziel von deinem Leben? Was ist das, was dir wirklich wichtig ist im Leben? Ich weiss nicht, ob du dir das schon mal so gefragt hast. Oder dass, ob du das könntest formulieren. Weil jeder von uns hat ein Ziel. Wir leben nach irgendetwas in unserem Leben. Wir sagen da umeinander immer wieder, dass Jesus nachzufolgen, ein Nachfolger, eine Nachfolgerin von Jesus, ein Lehrling von Jesus, hat eigentlich drei grundlegende Ziele. Nämlich mit Jesus zusammen sein, immer ähnlicher werden wie er, Schritt für Schritt, und auch anfangen zu tun, was er da hat. Jetzt, die drei Ziele sind sehr allgemein. Wenn du Mutter bist von Kind, wenn du Lehrer bist, wenn du Handwerker bist, wenn du Geschäftsführer bist, wenn du pensioniert bist, wenn du irgendwas bist im Leben, dann sehen die Ziele ein bisschen anders aus. dann sieht es in deinem Leben ein bisschen anders aus, was es bedeutet, mit Jesus zusammen zu sein. Was es bedeutet, Jesus immer ähnlicher zu werden. Oder anfangen das zu tun, was Jesus da hat, als Lehrer oder als Mutter oder als Künstlerin oder was auch immer du vielleicht so machst. Aber der Punkt da ist, Jesus sagt, das Ziel von unserem Leben soll der Einsatz für das Reich Gottes sein. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, was heisst das Einsatz für das Reich Gottes? Muss ich Missionar werden irgendwo in Südafrika oder was auch immer? Einsatz für das Reich Gottes, würde ich sagen, haben zwei Hauptpunkte. Einsatz für das Reich Gottes bedeutet, es geht uns primär um Gottes Gegenwart im Leben. Ich betone das immer wieder, Gott geht es nicht primär darum, dass wir einfach all seine Gebote einhalten und einfach schön die Regeln einhalten, die er uns gegeben hat. Das ist auch gut. Aber das Ziel ist, dass Gott hat gesagt, er wird durch den Heiligen Geist in uns wohnen. Er wird in uns Wohnung haben. Und das Ziel ist, dass wir immer mehr in unserem Leben die Gegenwart von Gott einüben. Egal, was wir gerade machen, der Heilige Geist ist immer bei uns. Also ob du jetzt am Mails schreiben bist oder am Windeln wechseln bist oder am ein Auto reparieren bist, du machst das mit dem Heiligen Geist zusammen. Das ist die Idee vom Reich Gottes. Wir leben in dieser Gegenwart von Gott immer und überall. Wir sind uns einfach nicht immer ganz bewusst. Und darum müssen wir das, glaube ich, anfangen einüben. Das ist das eine Ziel vom Reich Gottes. Und das andere Ziel ist, es geht im Reich Gottes um Gottes Willen. Es geht um Gottes Gegenwart und um Gottes Wille. Und Gottes Wille für die Welt ist zum Beispiel die Versöhnung unter Menschen. Oder das Ziel von Gott oder der Wille von Gott für die Welt ist zum Beispiel Einsatz für Gerechtigkeit. Dass es weniger Armut gibt in dieser Welt. Der Wille von Gott ist, dass wir würdevoll umgehen miteinander, dass wir das Leben schützen, dass wir Menschen schützen und so weiter. Ein Wille von Gott ist auch, dass wir Hoffnung verbreiten in dieser Welt, dass wir Hoffnungsträger sind, dort, wo es Hoffnungslosigkeit gibt und so weiter. Da können wir jetzt ganz viel aufzählen. Gottes Wille ist nicht primär für dein Leben, dass du ein grösseres Haus oder nochmal ein Auto oder nochmal schönere Ferien oder was auch immer hast. Es gibt Wichtigeres für Gott in dieser Welt, als dass du es noch ein bisschen schöner hast. Und das Reich Gottes dreht sich um diese Sachen. Die Gegenwart von Gott und sein Wille in dieser Welt. Und Zufriedenheit fängt hier an. Dort, wo wir sagen, in unserem Inneren. Zufriedenheit fängt in unserem Inneren an. Wenn wir sagen, unser Leben soll auf Gottes Reich ausgerichtet sein. Wenn wir sagen, es soll uns zuerst um Gottes Gegenwart und Gottes Wille gehen, dann werden wir erstaunlicherweise zuerst Zufriedenheit in unserem Herzen bekommen. Das ist die Zusage von Jesus. Das ist das eine. Es geht um innere Zufriedenheit. Und dann geht es aber eben auch um äußere Zufriedenheit. Wenn man so das Neue Testament durchliest, hat nicht nur Jesus über Geld und Besitz geredet, sondern zum Beispiel auch der Paulus. Vielleicht kennt ihr die Stellen. Unter anderem schreibt er zum Beispiel Timotheus. Das ist einer von seinen Jünger gsi, hat er einen langen Brief geschrieben und im 6. Kapitel von dem Brief schreibt er auch über Geld und Besitz. Und er redet vor allem über die Gefahr vom Geld und wie das zu äußerer Zufriedenheit führen kann. Also ist immer beides drin, Gefahr und wie man das zu Zufriedenheit findet. Und wieder wie bei Jesus, auch der Paulus, hat nicht seine primär Gebot oder Verbot. Auch der Paulus sagt nicht, wie viele Häuser man besitzen darf, auch nicht, wie viele Quadratmeter und wie viele Paar Schuhe und wie oft du dein iPhone wechseln darfst. Sondern es geht um Beschreibungen von der Realität. Was Geld und Besitz mit uns machen kann. Da hat es 6 Aussagen, die wir ganz schnell durchgehen wollen. 1. Timotheus 6, Vers 6 schreibt der Paulus: Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Paulus macht da, schlauer Fuchs, ein kleines Wortspiel. Er redet von grossem Gewinn. Und bei grossem Gewinn denkt man natürlich auch an Geld und Material, wenn der Begriff Gewinn kommt. Und er sagt, ja, es gibt einen Gewinn, wenn wir mit Gott leben. Aber das ist nicht unbedingt der Gewinn von Geld. Und das ist die Gefahr, die immer mal wieder umgeistert, dass Christen meinen, wenn sie mit Gott leben, wenn sie dem Weg von Jesus folgen, werden sie automatisch reich sein und immer genug haben und immer mehr als genug haben. Aber Zufriedenheit heisst, der wahre Gewinn von einem Leben mit Gott ist, dass wir eine Zufriedenheit in uns haben, auch mit wenig Besitz. Das ist der wahre Gewinn. Nicht, dass wir immer genug und immer mehr haben, sondern eine Zufriedenheit, auch wenn wir mal wenig besitzen. Oder wenn wir immer wenig besitzen. Dann nächste Aussage von Paulus. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in die Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wie sagt man so schön auf Neudeutsch, das ist ein No-Brainer, oder? Logisch. Man kommt in die Welt rein, hat nichts. Und wenn man stirbt, was nimmt man mit? Das letzte Hömmli hat keine Taschen, oder? Oder wie sagt man da? Die Gefahr ist, dass wir zu viel Energie in unserem Leben darauf verwenden, Sachen anzusammeln und zu horten und um möglichst viel zusammenzubekommen, ohne zu merken, dass wir am Schluss all das nicht werden können mitnehmen und all das eigentlich werden verlieren. Und die Verheißung da, das Positive ist, wir können eine Zufriedenheit finden, wo wir wissen, dass wir am Ende nichts mitnehmen, dass es Wichtigeres gibt als der Besitz und das Geld. Und dann kommt der Paulus. Die Aussage müsst ihr euch jetzt geben. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. So viel zum Thema Zufriedenheit. Mit Essen und Kleidung sollen wir uns zufrieden geben. Kleidung kann man auch noch übersetzen mit Dach über dem Kopf und so. Okay, ein Häuschen kann man auch noch haben. Aber, also ja, damit wir noch ein bisschen mehr Spielraum haben. Sonst ist ja dann gerade ein bisschen gar steil, was der Paulus da sagt. Was er aber sagt, ist, wenn wir Grundbedürfnisse von unserem Leben gestillt haben, dann können wir zufrieden sein. Darum sind wir Schweizer die zufriedenste Nation der ganzen Welt. Genau. Ich lasse das mal so stehen. Vers 9, nächste Aussage, die vierte. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Wieder eine Aussage, nicht unbedingt ein Verbot. Der Paulus sagt einfach, wer reich werden will, steht in der Versuchung, all diesen, oder in der Gefahr, all diesen Versuchungen zu erlegen. Da gibt es einfach ganz viele Versuchungen beim Thema Geld und Besitz. Und denen kann man erliegen, wenn man das Ziel hat, reich zu werden. Und verstehen wir da den Paulus auch wieder richtig? Er sagt nicht, dass Geld an sich schlecht ist oder an sich ein Problem ist. Er sagt nur, dass dahinter eine Macht steckt und dass diese Macht nicht zu unterschätzen ist. Jesus hat dieser Macht, die hinter dem Geld steckt, den Namen Mammon gegeben. Und es ist übrigens die einzige Macht, der einzige Gott, wo Jesus so beim Namen nennt. Vielleicht, weil diese Macht am weitverbreitetsten und am gesündsten ist in unserer Welt. Es ist wahrscheinlich die Macht, die am meisten Einfluss hat in unserer Welt und wir es gar nicht merken. Der Mammon. Und der Mammon ist well and alive, würde man sagen auf Englisch. Dem geht es gut. Und der setzt sich immer noch ganz vielen Orten in dieser Welt durch. Und die Macht hinter dem Geld, sagt der Paulus, das ist die Herausforderung. Ob wir mit der umgehen können. Dann die nächste Aussage. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Wieder nicht falsch verstehen. Paulus sagt nicht, das Geld an sich ist Gefahr, sondern er sagt, Liebe zum Geld ist eine Gefahr. Und Zufriedenheit bedeutet da, dass wir unsere Liebe nicht einem Besitz zuwenden, sondern dass wir sie Gott zuwenden. Dann wird Zufriedenheit in unser Leben hineinkommen. Wenn wir die Liebe richtig ausrichten. Nicht auf den Besitz, sondern auf Gott. Und dann noch die sechste Aussage. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Auch da wieder eine Realität, die der Paulus davor redet. Und solche Prozesse gehen nicht von einem Tag auf den anderen, aber es gibt immer wieder, dass Leute sich vom Glauben entfernen, weil ihnen Sachen wichtiger sind im Leben. Weil das Geld wichtiger ist, weil der Besitz wichtiger ist. Und Zufriedenheit schützt uns davor, von Gott wegzukommen. Schützt uns vor dem Leiden, uns von Gott zu entfernen. Und lesen wir mal das Kapitel durch. Das ist wirklich interessant. 1. Timotheus 6. Da hat er noch ganz viel zu sagen. Wir werden nächste Woche nochmal darauf zurückkommen. Und der Paulus schreibt dann noch zwei Versen, schauen wir noch zusammen an, dass ein Leben mit Zufriedenheit und Einfachheit nicht einfach ist. Ein Leben mit Einfachheit ist nicht einfach, weil das ein Kampf ist. Er sagt dann zu seinem Jünger Timotheus, sagt er, du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Der Paulus redet da immer noch in diesem Zusammenhang von Geld und Besitz. Und sagt, heb dich fern von diesen Sachen. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Und dann der berühmte Vers. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Wir zitieren den Spruch gern. Kampf, der gute Kampf vom Glauben. Die wenigsten von uns wissen, dass der Paulus das im Zusammenhang mit Geld und Besitz sagt. Und sagt, kämpf den guten Kampf gegen die Macht vom Geld, gegen die Macht vom Besitz in deinem Leben. Das ist der gute Kampf vom Glauben, wo der Paulus hier davor hat. Im Timotheus soll es eben um andere Sachen gehen im Leben. Es soll ihm gehen um Gerechtigkeit, um Glauben, Liebe, Freundlichkeit. Es soll ihm ums Reich Gottes gehen. Und nicht primär um seinen Gewinn, um seinen Luxus, um das, was er noch für sich haben will. Was ich mit all dem sagen will, ist, Zufriedenheit im Leben kommt nicht per Zufall. Zufriedenheit im Leben kommt nicht automatisch. Sondern ist eine bewusste Entscheidung, unser Leben auf das Reich Gottes auszurichten, auf Jesus auszurichten. Und es ist auch ein Kampf gegen die Liebe vom Geld, uns zu wehren. Es ist eine innere Entscheidung und auch ein Kampf. Und um das Ganze noch ein bisschen auflockern zum Schluss, habe ich gedacht, ich bringe euch noch 3 Tipps mit, wieder für ein bisschen mehr Zufriedenheit im Leben. Und die 3 Tipps, wenn du etwas damit anfangen kannst, ist gut, kannst du es auch wieder ködern, kannst eben auch, wie es der Oli gesagt hat, googlen und dir sonst ganz viele Tipps zum Thema Zufriedenheit abholen. Das Erste wäre für mich, ich habe es letzte Woche schon gesagt, Frage nach den wahren Kosten. Letzte Woche hat mich jemand darauf hingewiesen und hat gesagt, aber es gibt zum Beispiel auch ganz viele versteckte Kosten in der digitalen Welt. Zum Beispiel, wenn du ein Netflix-Abo, ein Amazon Prime-Abo, ein Disney Plus-Abo, was auch immer es alles für Abos gibt, die kosten relativ wenig, aber die kosten dich wahnsinnig viel Zeit. Und wenn du so viel von diesen Abos hast, dann musst du ja dann eben auch immer die Filme schauen und so weiter und die Serie und das geht ja immer weiter. Und es gibt noch viel anderes in unserem Leben, wo wir uns fragen müssen, was sind die wahren Kosten? Wie gesagt, wenn wir uns ein Zelt anschaffen, sind die wahren Kosten nicht nur die Kosten für das Zelt, sondern wir wollen es ja dann auch brauchen. Da braucht Zeit. Also wir müssen dann auch fragen, was sind die wahren Kosten und macht es uns zufriedeniger? Also meine Erfahrung ist, den ganzen Abend Netflix schauen, macht mich eigentlich nicht zufriedeniger. Und gleich mache ich es immer wieder. Ich weiß einfach nicht, aber ja, okay. Also überleg, was sind die wahren Kosten von Sachen, die du dir anschaffst und macht es dich zufrieden? Ganz ehrlich. Zweiter Tipp. Teilen oder etwas braucht zu kaufen. Gerade bei grösseren Anschaffungen. Könnten wir uns vielleicht ein bisschen mehr die Frage stellen, brauche ich das auch noch für mich? Oder wäre das vielleicht etwas, das ich mit irgendjemandem teilen könnte? Das könnte man vielleicht sogar als Kirchenanfang organisieren. Irgend grosse Sachen. Wieso brauchen wir, es braucht nicht jeder irgendwie noch einen Hochdruckreiniger mehr bei sich daheim. Vielleicht könnte man die auch voneinander auslehnen. Oder so, zum Beispiel. Wir als Familie zum Beispiel machen es so, dass wir uns nie neue Geräte, Smartphones oder Laptops kaufen, wir uns nie neue Geräte, sondern deren, die es Occasion gibt. Und da gibt es super Plattformen, da könnt ihr euch gute Sachen kaufen und es muss nicht immer gerade das Neueste sein, sondern Occasion, die immer noch tiptop laufen. Da könnte so etwas sein. Und noch ein dritter Tipp, freue dich an den kleinen Sachen im Leben. Die kleinen Freuden im Leben, für mich am Morgen, meine Kaffeetasse, ich mache die immer noch mit der italienischen Espressomaschine. Ich weiß, es gibt sicher viel besseren Kaffee als der, aber das ist für mich, der gehört einfach so zu meinem Zufriedenheitsrhythmus dazu, das Schöckeli dazu, Zeit mit Gott, da kommt ganz viel Zufriedenheit auf. Der Spaziergang im Wald ist immer noch gratis, habe ich letztens gehört. Der kostet uns nichts, bringt aber wahnsinnig viel Zufriedenheit. Selber kochen, ich kann das nicht gut, aber ich esse gerne, was meine Frau kocht. Und auch da bringt ganz viel Zufriedenheit, kostet gar nicht so viel. Die kleinen Sachen im Leben, glaube ich, bringen uns ganz viel Zufriedenheit. Fast mehr als nochmal ein neues Paar Schuhe und einen neuen Fernseher oder was auch immer. Also jetzt hat es natürlich schon einen neuen Fernseher gebraucht, weil ja die EM gestern gestartet hat. Und das wirklich super ist und die Schweiz wahrscheinlich ganz gut wird. Also, einfach, die Tipps nehmen Sie doch mit, experimentieren doch ein bisschen damit um. Und kein Stress, kein Druck, ihr könnt es auch alles wieder küdern. Hauptsache, ihr findet Zufriedenheit. Ich habe es am Anfang gesagt, ich kann nicht gut mit Buffets umgehen. Auch nach dieser Predigt nicht. Und ich habe auch gesagt, das Leben fühlt sich doch manchmal an wie so ein Buffet. So viele Möglichkeiten, so viele Zeug, die wir kaufen könnten, so viele Sachen, die wir ausprobieren könnten. Und gleich stehen wir dann manchmal ziemlich unzufrieden vor dem Leben und denken, irgendetwas ist an mir vorbeigegangen. Und was ich einfach betonen heute am Morgen und das zum Schluss dann nochmal betonen, echte Zufriedenheit fängt im Inneren an. Mit der Frage, was ist dein Ziel im Leben? Auf was richtest du dein Leben aus? Was ist die Vision von deinem Leben? Und Jesus, das ist sensationell am Leben mit Jesus. Er lädt uns ein für etwas Größeres Leben als nur unser eigenes Glück. Und alle, ganz viele machen die Beobachtung, wenn sie für etwas Größeres leben als ihr eigenes Glück, kommt das eigene Glück. So wie durchs Hintertürli auch rein. Das ist die Verheißung von Jesus. Lasst uns nochmal anschauen. Er sagt, es soll euch viel mehr um sein Reich, also um Gottes Reich gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Das ist eine Wahnsinnsverheißung. Er sagt, wenn wir unser Leben Gott hingeben, dann wird durchs Hintertürli alles Gute reinkommen, was wir gleich auch brauchen im Leben. Und ich erlebe das in meinem Leben, dass Gott so wahnsinnig gut ist und so wahnsinnig viel segnet. Aber ich glaube, es fängt damit an, dass wir sagen, Gott, ich will dir mein Leben zur Verfügung stellen. Und wir haben nachher noch eine Zeit, wo wir ein Abendmahl zusammennehmen. Und das Abendmahl erinnert uns daran, dass Jesus sein Leben für uns geht. Er hat sein Leben für uns gelassen, damit wir neues Leben bekommen können. Er bietet uns Vergebung an, damit wir frei durchs Leben gehen können. Er bietet uns Reinheit an, damit wir unbelastet durchs Leben gehen können. Und ich lade euch ein, dass wir nachher, gerade in dieser Zeit vom Abendmahl, vielleicht uns auch selber prüfen. Wo gibt es gerade zu dem Thema vom Geld Sachen in unserem Leben? Vielleicht gibt es Egoismus, vielleicht gibt es Selbstsucht, vielleicht gibt es Gier. Das sind nicht immer schöne Gedanken, die da vielleicht raufkommen. Aber das Schöne ist, wir dürfen es zu Jesus bringen und er will uns Vergebung schenken. Er will uns das ermöglichen, dass wir neu anfangen können. Ich will noch beten. Danke, Jesus, dass wir bei dir echte Zufriedenheit finden dürfen. Nicht nur eine aufgesetzte Zufriedenheit, nicht nur ein sich einreden, dass wir zufrieden sind, sondern eine Zufriedenheit, die von innen kommt, wenn wir unser Leben auf dich ausrichten. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt gerade ein, in den Moment, dass du zu jedem von uns redest und dass du jedem von uns vielleicht auch nochmal klarer erklärst, was das für unser Leben konkret bedeutet. Was es bedeutet, unser Leben auf dich auszurichten, was es bedeutet, auch äußerlich nach mehr Zufriedenheit zu streben, was das in unserem konkreten Fall bedeutet. Und Heiliger Geist, übersetzt du das in unser Leben hinein, das bitte ich dich. Und danke jetzt, dass wir miteinander das Abendmahl feiern, dass wir mit dem auch vor dich kommen, was uns noch beschäftigt. Und dass wir wirklich die Vergebung, die Reinheit, das neue Leben ganz neu auch empfangen. Amen.